Die zwei Verzweifelten heute zu später Stunde.
Es ist 2 Uhr in der Früh und wir sind am Podcast machen.
Ja, top motiviert.
Top motiviert, ein Gläschen Bier am Tisch und heute mit dem Thema
verrückte Indizes, die das Wirtschaftsverhalten erklären.
Und wie immer mit Daniela
und Kerstin.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge.
Kerstin, wie immer, Frage 1. Woran bist du diese Woche verzweifelt?
Ach, ich bin diese Woche an vielem verzweifelt, an sehr, sehr vielem. Aber hauptsächlich kennt ihr das, wenn ihr als Kind schon einen Traum hattet und ihr euch vorgestellt habt, irgendwann in 10, 20 Jahren, dann werde ich das erreicht haben, dann werde ich dort stehen, dann werde ich das haben. Und dann stellt sich heraus, dass es nicht so sein wird und dass man es vielleicht nie erreichen wird und nie haben wird. Und diesen Moment hatte ich diese Woche, wo ich darüber nachgedacht habe, ob ich die Ziele, die ich mir als Kind oder als Jugendliche gesteckt habe, ob ich die jemals erreichen werde oder ob ich nicht vielleicht einen anderen Fokus in meinem Leben finden muss oder soll. Weil was habe ich schon mit 14 gewusst oder mit 16, wie mein Leben sein wird?
Ja, also das ist
ein Thema, an dem man verzweifeln kann, oder?
Stimmt, ja, ein Thema, an dem man verzweifeln kann, an dem ich auch schon verzweifelt bin, ist schon eine Zeit her. Aber ich glaube, da kommt jeder mal drauf, dass das Leben nicht immer so läuft, wie man es sich damals ausgemalt hat und dass man manchmal Prioritäten und Ziele ändern muss. Und meistens ist es ja so, dass man schon da mit 30 etwas erreicht haben will und es dann einfach nicht erreicht und dann deprimiert ist und eventuell umplanen muss oder Ziele umstecken muss.
Genau, dass man eigentlich in sein Leben mit ganz anderen Erwartungen gegangen ist. Man hat sich erwartet, man wird dann, wenn man alt ist, an einem ganz anderen Punkt im Leben stehen und dann stellt sich heraus, eigentlich ist man nicht 5-mal falsch abgebogen oder in eine andere Richtung abgebogen, sondern viel öfter. Also man steht irgendwo anders, wo man gedacht hat, dass man nie stehen wird.
Ja.
Und jetzt ist es so, und jetzt denkt man sich, mache ich jetzt wieder einen Schritt zurück oder mache ich einen Schritt vielleicht in eine ganz andere Richtung?
Und in welche Richtung willst du deinen Schritt tun?
Vorwärts und schauen, was kommt. Ich will keine Pläne mehr machen, ich will keine Zukunftsszenarien mehr mir ausmalen, ich will einfach das Leben leben, Punkt. Und so wie es kommt, so wird es gut sein und so wird es schon passen.
Mein Motto, vorwärts, rückwärts, seitwärts, Schluss. Aber das ist doch eine gute Einstellung.
Ja.
Also zu deiner Verzweiflung hast du zumindest dir Gedanken gemacht und wieder einen Lösungsweg gefunden.
Und ein Bier getrunken.
Bier hilft Prost. Immer. Prost. Aber unser heutiges Thema, unsere Konjunkturindikatoren. Da wir ja beim letzten Mal schon über Aktivpostenliebe gesprochen haben, dachte ich, wie sieht's eigentlich so aus? Wie erklären wir uns Wirtschaftsverhalten? Welche Konjunkturindikatoren gibt es, die eher etwas, verrückt sind?
Mhm.
Und da sind mir einige in den Schoß gefallen, muss ich sagen.
Daniela hat wahnsinnig recherchiert. Ihr könnt das nicht sehen, aber vor ihr ist Mega. Ein Zettel beschrieben mit verschiedensten Themen und Indexe.
Ja.
Und wir sind jetzt alle wahnsinnig gespannt, was sie uns jetzt erzählen wird.
Ja, zum Beispiel der Rocklängenindex. Der wurde von Professor George Taylor erfunden, und zwar 1926. Und der beschreibt das Wirtschaftstreiben so: Der Wirtschaft geht es gut, wenn Frauen kurze Röcke tragen. Also umso kürzer die Röcke, desto besser die Wirtschaft. Und in Deutschland in den 50ern war dann auch der Minirock kniefrei angesagt. Und dann wurde zur Rezession 1993 auch wieder die Rocklänge gemessen. Da waren die Röcke dann wadenlang. Also wenn ihr draußen unterwegs seid und merkt, Miniröcke sind out, dann kann es entweder an der derzeitigen Mode liegen oder es liegt daran, dass bald eine Rezession kommt oder wir schon drin sind.
Aber warum sind bei einer Rezession die Röcke länger? Weil man mehr zu verstecken hat.
Wie ich mich da eingelesen habe, war es so erklärt, dass Frauen anno dazumal ihre Strümpfe präsentiert haben und Strümpfe waren damals sehr teuer. Seide oder keine Ahnung, aus was die gesponnen wurden. Und um die zu präsentieren, haben sie kürzere Röcke angezogen, damit man mehr von den Strümpfen sieht. Und dann, wo eben die Rezession kam, wo dann sich niemand mehr teure Sachen leisten konnte, hat man sich eben die billigen Strümpfe gekauft und die wurden unter längeren Röcken versteckt.
Klingt logisch, ja.
Ja. Aber was nicht logisch klingt, ist der High Heels Index. Der besagt, dass höhere Absätze in Wirtschaftskrisen mehr getragen werden. Und zwar waren zu den 1920er Jahren die High Heels Trend und in den 1970ern bei der Ölkrise waren eben auch hohe Schuhe Trend. Und bei der Dotcom-Blase waren eben hohe Stilettos gerade modern. Was dann merkwürdig ist, wieso trägt man hohe Schuhe und lange Röcke? Ist doch eher so kurzer Rock, hohe Schuhe, oder?
Ja, eigentlich.
Oder ist das zu sexy?
Würde man das vermuten, aber ich glaube auch, dass das ein bisschen zu sexy ist, ja? Also vielleicht ist das irgendwie bezieht sich das auf die unsicheren Zeiten. Und wenn man natürlich höhere Schuhe trägt, also vor allem bei mir ist das so, ich kann nicht wirklich gut auf High Heels gehen. Und wenn ich höhere Schuhe anhabe, bin ich unsicherer. Ich gehe unsicher, ich bin mir nicht sicher, vielleicht knicke ich um, ich muss aufpassen, dass ich, wo ich hinsteige, damit ich nicht umfalle, damit ich mir nicht wehtue. Vielleicht ist das ja, sind die hohen Schuhe ein Symbol für die unsicheren Zeiten.
Ah, okay. Naja, ich bin hauptsächlich in hohen Schuhen unterwegs, also bei mir sind die Zeiten nicht ganz so unsicher, wenn ich in hohen Schuhen laufe. Ich denke, das ist bei mir auch unabhängig.
Oder es ist, dass man sich mit höheren Schuhen sicherer fühlt.
Bei mir definitiv. Ja? Bei mir definitiv.
Und man trägt dann in unsicheren Zeiten hohe Schuhe, um sich besser zu fühlen, um sich schöner zu fühlen, attraktiver. Vielleicht ist das der Grund.
Möglich. Ja, wir wissen es nicht. Vielleicht vertrauen wir einfach dem Lippenstiftindex. Der Lippenstiftindex von Leonard Lauder, von der Vorstand von Estée Lauder, der Kosmetikfirma, der fand heraus bei Umfragen an Frauen, dass hellere Lippenstiftfarben in wirtschaftlichen Hochkonjunkturen gekauft werden und bei Rezessionen dunklere Farben eher angebracht sind und sich besser verkaufen. Und er fand auch heraus, dass in Krisenzeiten kleine Luxusgüter gekauft werden, weil man sich große Luxusgüter einfach nicht leisten kann in Krisenzeiten. Und deshalb greifen die Frauen dann auch eben auf teurere Lippenstifte zurück. Auch interessant.
Sehr interessant, ja.
Bei Männern ist es dann anders. Da haben wir den Krawattenindex. In schlechten Zeiten, wenn sich Männer eben nicht jede Woche neue Anzüge leisten können, kaufen sie zumindest neue Krawatten, damit es zumindest den Anschein hat, dass alles gut ist. Aber man merkt, sobald keine neuen Anzüge mehr gekauft werden, sondern nur neue Krawatten, wissen wir wirtschaftstief. Die Krawatten werden deshalb immer neu gekauft, um Glaubwürdigkeit und Motivation auszustrahlen, was man ja in wirtschaftsschlechten Zeiten braucht, um irgendwie die Wirtschaft wieder ankurbeln zu können. Dafür werden aber bei Männern, Achtung, Achtung, in wirtschaftlich schlechten Zeiten weniger Unterwäsche gekauft. Also wer zu Hause einen Mann hat, der in der Wirtschaft arbeitet, vielleicht bei der Börse oder so, wenn der länger keine frischen Unterhosen mehr kauft, dann kriselt's an der Börse.
Oder die Unterhosen einmal die richtige Seite anzieht und einmal die falsche Seite.
Dann kriselt's gewaltig. Man
kann ja die Unterhosen öfters verwenden. Liebe Männer, bitte tut das nicht. Tut uns Frauen das nicht an. Wechselt eure Unterwäsche regelmäßig.
Ja, bei den Krawatten ist mir auch noch aufgefallen, dass sie je schmaler sind, desto besser die Wirtschaft ist. Mhm. Denn schmale Krawatten stehen für Elan und Tatendrang. Mhm.
Ist ein Symbol, so eine schmale, gerade Krawatte, hat so ein bisschen was von einem Pfeil nach oben, oder? Es geht bergauf.
Ja, ja.
Vielleicht ja, ist das so, ein Symbol dafür.
Möglich. Nochmal zurück zu den Schuhen. Was haben wir jetzt zurzeit für einen Schuhtrend?
Ich glaube, es geht ja mehr zu den flachen, oder?
Ja, wir hatten ja die Ballerinas-Zeit. Ein wirtschaftliches Hoch war zu dieser Zeit unterwegs. Und mich würde eben interessieren, wie jetzt Corona, wie die Auswirkung von Corona auf unser Schuhverhalten ist.
Generell auf alles, auf das Krawatten-, Schuh-, Lippenstift-, Frisurenverhalten. Also so Frisur ist ja auch, glaube ich, was. Ich glaube, dass Frauen auch in einer gewissen Art und Weise dann sich die Haare wieder abschneiden. Also jetzt ist ja so dieser große Bob-Trend und die Frauen schneiden sich ja die Haare ab.
Das stimmt, ja.
Ja, und ich glaube, und das war ja dann in den 1920er Jahren ja auch Riesentrend, dass die Frauen kurze Haare getragen haben, sich quasi von den langen Haaren befreit haben. Und dann so in den 60ern mit Twiggy und so wurde es ja dann auch wieder diese kurze Androgyne und so weiter. Und jetzt wird es halt auch wieder mehr, dass sich Frauen einfach die Haare mehr abschneiden.
Kerstin, das ist kein gutes Zeichen. Wenn sich Frauen die Haare abschneiden, geht's mit der Wirtschaft bergab.
Ja, oder es ist so knapp nach einer Krise irgendwie. Naja, in den 1920er Jahren ist dann die Weltwirtschaftskrise gekommen. Das ist kein gutes Zeichen. In den 50er, 60er Jahren, gab es da auch eine Wirtschaftskrise?
Ja, in den 70ern gab es die Ölkrise.
Ah, okay. Das heißt, wir steuern jetzt vielleicht
auf die nächste Krise.
Auf die nächste Krise.
Vielleicht schon morgen.
Vielleicht schon morgen.
Oder vielleicht sind wir schon mittendrin und wissen es nur nicht. Nur die Friseure dieser Welt.
Genau, genau. Bitte schneidet keine Haare mehr ab. Keinen Hinweis mehr auf die Krise.
Ja, da gibt es nämlich den Bubikopf-Index. Der war in Japan und da.
Wirklich?
Ja, okay. Wenn da Frauen kurze Haare trugen, hieß es kühle Konjunktur. Und siehst ja, du? Ich habe mir auch die Haare schneiden lassen.
Daniela hat auch einen Bob, einen Bubikopf hast du nicht, aber einen Bob.
Ja.
Tja. Ich habe keinen Bob.
Kerstin, lass dir die Haare bitte nicht schneiden, nein, sonst ist das ein schlechtes
Omen. Sonst ist alles zunichte.
Apropos Omen, weißt du, auf was ich noch gestoßen bin? Immer dann, wenn es eine neue Robin Hood-Verfilmung gab, dann lief der Film zu Beginn einer Rezession oder einer Krisenzeit an. Hoffentlich kommt demnächst kein neuer Robin Hood-Film heraus.
Ich glaube nicht. Der letzte war ja, glaube ich, mit Russell Crowe.
2011.
Und mit, wie hieß sie? Cate Blanchett, glaube ich.
Kann sein, ja.
Ja. Naja, es wäre dann eigentlich wieder Zeit einmal für einen neuen Robin Hood-Film, oder?
Ja, und mit wem? Ich bin für Orlando Bloom.
Ach, nein, also der Robin
Hood. Orlando Bloom als Bruder Tuck.
Okay. Nein, ich glaube, der Robin Hood muss schon so ein bisschen ein Kämpfertyp sein. Also der Orlando Bloom, ich mag ihn sehr, aber der ist doch so ein bisschen schön geistiger, würde ich jetzt einmal sagen.
Okay, aber wen nehmen wir als Robin Hood?
Ja, das kommt darauf an, welche Verfilmung du hast. Wenn du vielleicht so ein...
Quentin Tarantino.
So ein Robin Hood im Weltall.
Robin Hood im Weltall. Klar, sicher, wieso nicht? Der nimmt die Aliens aus, oder wie?
Ja, vielleicht. Oder er ist auf so einem Planeten, wo die Aliens die Macht haben und die sind ganz, die knechten die Menschen und sind ganz schlimm zu ihnen. Und dann kommt der Robin Hood und nimmt von den Reichen und gibt es den Armen.
Wer war's für Guardians of the Galaxy Teil 3?
Ja, da wird dann eh der Hauptdarsteller gut passen. Da. Wir wissen den Namen nicht. Vielleicht könnt ihr uns weiterhelfen. Schreibt uns in den Kommentaren auf unserem Instagram-Account.
Die Underline, zwei Underline, Verzweifelten.
Chris Pratt oder so irgendwie.
Kann sein.
Kann sein, aber...
Ich bin Groot.
Also, dann wir halten Ausschau nach dem nächsten Robin Hood-Film und nach der nächsten Krise quasi.
Ja. Und noch ein Index mit schlechten Omen. Der Wolkenkratzer-Index. Je höher der Wolkenkratzer, desto näher die Krise.
Mhm.
1998 war in Asien die Finanzkrise. Da wurden gerade die Petronas Towers in Kuala Lumpur fertiggestellt. Mhm. 2010 wurde das Burj Khalifa fertiggestellt. Da war unsere Immobilienblase.
Mhm.
Und in Aserbaidschan sollte der Aserbaidschan Tower, der sage und schreibe 1050 Meter hoch ist, das wäre das höchste Gebäude der Welt geworden, hätte 2019 fertiggestellt werden sollen. Aserbaidschan lebt zu 50%, ist zu 50% abhängig von der Ölförderung und vom Ölpreis.
Mhm.
Was war jetzt vor kurzem unten, wo Russland und Saudi-Arabien den Ölpreis nach unten gedrängt haben?
Mhm.
Also es hätte gut gepasst, wäre dieser Tower 2019 fertig geworden.
Ja.
Oder auch 2020.
Ja.
Aber er wird jetzt wahrscheinlich 2025 erst fertig.
Das heißt,
da können wir uns freuen.
2025 kommt die nächste Krise quasi.
Ja, also... Wenn, dann setzt auf sinkende Ölpreise 2025. Das ist meine Prognose vom Orakel Daniela.
Also 2025, hört rein in den Podcast Die zwei Verzweifelten. Und wir werden dann auflösen, ob Daniela recht hatte.
Ja.
Orakel Daniela.
Ja. Oder wir könnten das Entscheidungsorakel befragen, Kerstin.
Ja, befragen wir das Entscheidungsorakel. Ich mische die Karten.
Wir wissen ja, welche Antwort kommt.
Mhm. So, möchtest du ziehen, Daniela?
Ja, misch du.
Du musst nur die Frage dann stellen.
Du mischst, ich stelle die Frage. Ich stelle die Frage, wann kommt die nächste Krise auf uns zu?
Ich ziehe eine Karte, Daniela.
Die Antwort dazu, das solltest du machen. Klingt gut. Es wird positive Folgen für dich haben. Also auf die Plätze, fertig, los!
Also die Krise, doch eine Chance auf Erfolg.
Nur für mich.
Aus der Krise entsteht halt auch manchmal was, muss man auch sagen.
Ja, stimmt. Aus jeder Krise...
Es braucht Chaos manchmal, damit sich was entwickelt und sich etwas verändert.
Ja, damit... die Reichen gestürzt werden und die nicht so Reichen an die Macht kommen.
Mhm.
Ja.
Aber so wie bei Robin Hood.
Genau. Vielleicht kommt einfach der nächste Robin Hood Film und wir wissen dann
Bescheid. 2025. Schaltet ein.
Im All.
Ja.
Ja. Und ich würde sagen, wir haben noch Zeit für ein bisschen Diskussionsstoff, Kerstin. Und ich stelle dir ganz schnell eine Frage,
die ich mir aussuchen darf oder die du dir aussuchst.
Nein, die für ich mich. Mir aussuche.
Okay.
Und
nur wenn ich dir auch eine stellen darf.
Ja, darfst du. Na, animiert das Verteilen von Kondomen in Schulen die Schüler zu mehr Sex oder hilft es, Safer Sex zu fördern?
Ich bin definitiv pro, es hilft, Safer Sex zu fördern. Ich glaube, dass es nicht hilft, wenn man Kindern einredet, kein oder Jugendlichen sie nicht aufklärt und ihnen sagt, habt keinen Sex, bis ihr heiratet, sondern ich glaube, dass das was Natürliches ist, was sich entwickelt und dass Jugendliche wissen sollten, wie sie sich schützen. Mhm. Daran ist nichts Schmutziges, daran ist nichts Falsches, daran ist nichts Unanständiges, sondern das ist was Natürliches und man muss den Jugendlichen halt zeigen, wie sie sich vor, wenn sie keine Kinder wollen, was sie dann machen müssen.
Obwohl Safer Sex hilft natürlich dann auch nicht gegen Corona.
Tja, das wird jetzt die neue vielleicht Geschlechtskrankheit in irgendeiner Art und Weise, oder?
Ja, Geschlechtskrankheit würde ich es jetzt nicht nennen, aber so die neue Krankheit, die neben AIDS auch weitergegeben werden
kann. Dass man seinen Spusi dann anrufen muss und sagt, du, diesmal nicht Chlamydien, sondern diesmal Corona.
Genau, lass dich doch bitte auf Corona bitte testen.
Es ist mir äußerst unangenehm, aber es könnte sein.
Also für alle eure Seitensprünge oder sonst kurzen Sexabenteuer, behaltet mindestens 2 Wochen die Nummer dieses Abenteuers in eurem Handy gespeichert, solltet ihr den oder diejenige informieren müssen, dass er sich möglicherweise mit Corona infiziert haben könnte.
Beim Schmusen.
Genau. Und was ich vielleicht noch einwerfen möchte, was ich vor kurzem auf Instagram gelesen habe, so wie Leute ihre Masken tragen, ist darauf zu schließen, wie sie verhüten.
Wirklich?
Ja, aber wenn du es dir überlegst, bei manchen stimmt's, glaube ich. Also da finde ich dann auch gut, dass die Kinder aufgeklärt werden und vielleicht ihnen auch noch gezeigt werden, wie man Kondome benutzt, weil manche schaffen es überhaupt nicht, ihre Corona-Maske richtig zu tragen und denen traue ich es auch zu, dass die es nicht schaffen, ein Kondom richtig überzuziehen oder zu benutzen.
Vielleicht muss das aber auch immer die Frau machen.
Überlässt du es den Männern oder machst du es selbst?
Ich überlasse es eigentlich den Männern, ja.
Ich mache es selbst. Aber ich bin auch hier der Control-Freak.
Expertentipp des Tages, mach es selber. So, jetzt ist meine Frage an dich, Daniela. Was würde Frauen am meisten überraschen, wenn sie die Gedanken von Männern lesen könnten?
Oh Gott. Also heute waren wir unterwegs und da hätte ich dann schon gerne die Gedanken von Männern lesen wollen würden. Würde wollen.
Zu viel Bier. Und welche Gedanken? Also was hättest du dir erhofft, dass die denken?
Naja, ich muss sagen, die Gespräche waren alle sehr anregend. Und ich glaube nicht, dass die jetzt irgendwelche versauten Gedanken hatten. Kann ich mir nicht vorstellen.
Hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, ja.
Das ist dann aber das, was mich verwundern würde, weil ich gehe davon aus, dass Männer generell immer versaute Gedanken haben. Und wie wir von Kerstin ja wissen, dass sie alle 2 Stunden an Sex denken müssen oder alle 10 Minuten. Alle 10 Minuten?
Ich glaube, alle
30 Minuten,
ja. Irgendwas zwischen 10 Minuten und 2 Stunden. Irgendwas in dieser Range, ja.
Okay, also in diesem Zeitraum denken Männer mindestens einmal an Sex. Und das würde mich dann sehr verblüffen, wenn die wirklich nur wirklich ernsthafte Gedanken haben, ernsthafte Absichten, ernsthafte Gesprächsthemen, ohne nicht einmal an Sex zu denken.
Ohne Hintergedanken. Und sich nicht denken, okay, wie wäre es mit dir Sex zu haben quasi.
Ja, oder dich, währenddessen sie mit dir reden, schon ausziehen. Mit den Augen. Also, muss ich sagen, war heute wirklich sehr angenehm.
Mhm.
Dann stelle ich dir einfach noch eine Frage, Kerstin.
Noch eine weitere. Sehr schön. Dun, 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 dun,
ja, ich muss da ein bisschen tiefer reingraben, nicht, dass ich da eine nehme. Ah, okay.
Daniela hat eine gefunden. Sie nimmt sie aus der Schachtel und liest sie vor.
Als Wahl zwischen 2 Übeln. Ist es für ein Kind besser, ohne Mutter oder ohne Vater aufzuwachsen?
Ich glaube, dass man als Kind schon beides braucht. Also du brauchst Vater und Mutter. Und ich glaube, dass man diese Frage nicht beantworten kann.
Ja, ich glaube, das kommt immer auf die Person an. Du kannst einen Rabenvater haben, aber du kannst auch eine Rabenmutter haben.
Genau, nur weil du Mutter bist, heißt das nicht, dass du ein besseres Elternteil bist oder dein Kind mehr liebst oder dich mehr darum kümmerst. Ich glaube, das kann unabhängig davon sein.
Aber ich glaube, diese Frage ist diskriminierend. Was ist bei gleichgeschlechtlichen Paaren?
Ja, ja, genau, ja.
Ja, Mutter 1 oder Mutter 2?
Siehst du, das ist, glaube ich, eine Frage. Ich weiß nicht, ob wir die schon diskutiert haben, aber Frauen stellen sich, glaube ich, solche Fragen des Öfteren. Je mehr eine Frau einem Mann aus dem Weg geht, desto mehr will er sie, wahr oder falsch?
Das könnte schon sehr wahr sein, weil Männer haben ja den Jagdinstinkt. Und Männer sind ja fasziniert von allem, was sie nicht haben können.
Mhm.
So wie schnelle Autos, hübsche Frauen. Ja, unerreichbare Frauen einfach.
Mhm.
Deshalb denke ich, dass Männer Frauen sicher mehr wollen, wenn die Frauen ihnen aus dem Weg gehen. Und ich glaube, daraus leitet sich auch diese Regel ab, dass man nicht am gleichen Abend zurückruft, sondern man wartet zwei Tage. Einfach so, um sie etwas zappeln zu lassen.
Oder kennst du die Dreierregel?
Was ist die Dreierregel?
Kein Schmusen vor dem dritten Date.
Okay.
Kannte ich nicht, habe ich gehört. Macht man nicht, angeblich.
Also die einzige Dreierregel, die ich kenne, ist, du überlebst 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Essen. Das ist meine Dreierregel. Aber vielleicht, weil ich die Dreierregel auch nicht kannte, deshalb habe ich mich nicht an die Dreierregel gehalten.
Ja, jetzt weißt du, okay, als Frau, man muss sich rar machen, nicht, kein Geknutsche beim ersten Date.
Okay, bei mir war es eher so, beim ersten Date darfst du nicht mit zu ihm gehen.
Mhm.
Deshalb habe ich die Typen immer mit zu mir genommen. Problem gelöst.
Tja, sehr kreative Lösungswege. Ja, sehr, sehr spannend. So kann man es halt auch machen. Ja,
ja, also ich versuche meistens Regeln zu umgehen. Aber wie kann man die Dreierregel umgehen? Kein Knutschen?
Vor dem dritten Date. Genau.
Okay. Ja, das spricht aber auch dafür, dass man die Männer zappeln lässt.
Genau, deswegen habe ich es ja erzählt. Weil schon dort zeigt, dass man halt Männer offensichtlich zappeln lässt. Wobei ich denke, dass auch immer so ein schmaler Grat ist zwischen ich lasse ihn zappeln und wirke vielleicht auch uninteressiert und ich wirke vielleicht zu uninteressiert und er checkt ja gar nicht, dass ich eigentlich interessiert bin.
Ja, das kann natürlich manchmal auch passieren. Dann, das ist dann blöd.
Genau, dann läuft es blöd.
Es ist
einfach kompliziert.
Ja, es ist kompliziert mit Frauen und Männern.
Mit Frauen und Frauen, es ist immer kompliziert, oder?
Ja, mit Frauen von der Venus, Männer vom Mars und generell allem außerirdischen Leben.
Und allen Umwelteinflüssen, die es so gibt.
Genau.
Man scheitert und man verzweifelt.
Ja, so ist das Leben.
Wir regelmäßig, ihr vielleicht auch da draußen.
Mhm.
Und gemeinsam verzweifeln wir.
Also, bleibt verzweifelt.
Alles wird gut.